Landing gear down and locked. Main gear touchdown. Hurley now deploying the drag chute. Ferguson rotating the nose gear down to the deck. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end.
Take this opportunity to congratulate you, Atlantis, as well as the thousands of passionate individuals across this great spacefaring nation who truly empowered this incredible spacecraft, which for three decades has inspired millions around the globe. Job well done, America.
Hey, thanks, Butch. Great words. You know, the space shuttle's changed the way we view the world, and it's changed the way we view our universe. There's a lot of emotion today, but one thing's indisputable. America's not going to stop exploring. Thank you, Columbia, Challenger, Discovery, Endeavor, and our ship Atlantis. Thank you for protecting us and bringing this program to such a fitting end. God bless all of you. God bless the United States of America.
Inspiring comments, Atlantis. We'll meet you on 5-3.
Comport Nummer 274, Ende einer Ära. Hallo und herzlich willkommen zum 274. Comport, den ich am heutigen, eigentlich total verregneten Freitag, dem 22. Juli 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:07.
Ja, ja. Und das eigentlich verregnet bezieht sich sogar auf Regenradar, laut dem eigentlich schon seit Stunden hier riesige Regenmengen hätten sein sollen. Aber ich habe dann eben mal ein Bewegtbild angeguckt. Die hängen alle im Osten fest. Das Intro ist übrigens eine Shuttle-Landung. Die letzte Shuttle-Landung überhaupt, hört man ja auch schon. Und mit Ende einer Ära beziehe ich mich auch aufs Shuttle und nicht so sehr auf Elena oder das weiße MacBook. Die enden auch beide in diesem Podcast, aber sind mir nicht ganz so wichtig. So, und was es dann aber zu hören gibt, ist ansonsten wieder das Übliche, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, ein letztes Mal, und Mafia. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann... Teil 2, Tech, Space, Mafia. Stimmt dieses Mal sogar. Ihnen, der es Fanboy-Meldungen gibt. Ein letztes Mal Space und Neues von der Mafia und der Meer. 15 Grad, more clouds than sun. Igel. Cool, Greetings. Die 15 Grad fühlen sich immer noch, je nach Anwendung, 16 oder 13 Grad an. Der Wind macht 22 bis 46 oder 24 km/h aus dem Westen. Oder was völlig anderes. Und der Regen droht damit, stand eben gerade 12.15 Uhr hier voll zuzuschlagen. Noch ist er nicht da. Naja, so ungefähr um 12 sollte ich nicht mehr beim Aufnehmen sein. Das könnte klappen. So, da bin ich dann wieder. Mit erstmal ein paar Fanboy-Meldungen. Ging los letzten Freitag, da ist nämlich Freitagabend iOS 4.3.4 rausgekommen aus Apple. Wo ich dann erst das Problem hatte, ich habe als erstes das iPad 2 ins Update schicken wollen. Das Update hat dann allerdings gefühlte Ewigkeiten gedauert, bis es dann endlich bei mir auf der Platte angekommen war und dann loslegen konnte. Und was iOS 4.3.4 beinhaltet, ist das PDF Anzeigeloch mit dem jailbreakme.com funktioniert hat, ist behoben. Mehr auch nicht. Von daher völlig unspektakulös und das BSI könnte sein, bitte keine iPhones benutzen, die sind ja ganz doll gefährdet. Meldung jetzt auch wieder wegnehmen. Dann gab es ein Lirücht, dass nämlich angeblich Lion deswegen nicht am 14. rausgekommen sein sollte, weil es im App-Resume noch einen Fehler gegeben hätte. Verbuche ich allerdings mal als Gerücht und nachdem inzwischen Lion auf dem Markt ist, verbuche ich jetzt auch als falsches Gerücht, weil das, was jetzt inzwischen rausgekommen ist, entsprach dem Golden Master und deswegen gab es da ungefähr gar nichts, was das irgendwie aufgehalten hätte. So, dann gab es noch einen Qtroll, nämlich die nächste Firma, eine indische Qtol, Qotol Software Limited, die hat beschlossen, ein paar Patentverletzungsbescheide rauszuschicken. Was ist da vorne, das Tatütata, ne? Und zwar an so Firmen wie Apple, Google, Microsoft, Icon Factory, Seismic, Uber Media, Tritrat, Holala. Und die behaupten also mal wieder, dass da irgendwie die Firmen da alle ihre armen Patente verletzt hätten, jetzt ganz blutend am Boden liegen und deswegen arme, böse verletzte Patente. Und dazu fällt mir dann spontan ein, geht weg. Ich weiß auch nicht. Ist das ein Holzblock oder irgendwie was Schaumstoffiges? Da muss ich doch mal hingehen und das anstupsen. Poink, Schaumstoff. Licht ein Schaumstoffblock. Da gibt es jedenfalls mal wieder eine Firma, die da rumtrollt. Dann hat die US International Trade Commission beschieden, dass HTCs Android-Telefone 2 von 10 Apple-Patenten brechen würden. Und das könnte, wenn sich dieser Beschluss jetzt bestätigen sollte, dazu führen, dass HTC Probleme hätte, überhaupt noch Geräte in USA zu verkaufen, die zumindest diese Patente verletzen, ne? Und böse verletzte Patente liegen blutend am Boden. Fällt so irgendwie in die Kategorie, also vorausgesetzt, die Patente sind halbwegs realistische, echte Patente und nicht irgendwie, ja, hier da Progressbar und ne, wenn der Progress weiter Progress, dann wird der Progressbar länger oder so, Mai. Und da gab es dann auch irgendwie eine Aussage vom ehemaligen Google-Chef, dem Herrn Schmidt, der da gesagt hat, so ja, Apple, die würden ja nicht mehr Innovationen betreiben, die würden ja jetzt nur noch klagen. Dafür, dass sie keine Innovationen betreiben, finde ich schon faszinierend, was so alles im Betriebssystem Neues ist und auch auf dem iPhone als nächstes großes Neues kommen wird und dass sie sowas wie ein iPad auf den Markt gebracht haben, was irgendwie vor ihnen ungefähr niemand hatte. Aber hey, ist am Samstag gewesen. Am Sonntag gab es dann einen Abzug. Da meldet nämlich der Guardian, dass diverse App-Entwickler ihre Apps aus den US-App-Store nehmen würden, um eben nicht von so Patent-Trollen wie der Firma Lotus belästigt zu werden. So also frei nach dem Motto, es ist schlicht und ergreifend zu riskant, im US-App-Store eine Anwendung zu haben. Ja. Die Billviecher. Es ist für die schlichtweg zu riskant, im US-App-Store eine Anwendung zu haben. Ach, da hinten sind die. Dann bleibe ich doch einfach mal hier in der Ecke stehen und hoffe drauf, dass die dumme Kuh mit ihren komischen Billviechern mal abhaut. Wo war ich? Also nochmal zum dritten Mal. Es ist für die Unternehmen schlichtweg zu riskant, dass sie irgendwie verklagt werden von irgendwelchen Patent-Trollen. Und das Risiko, wenn sie halt verklagt werden und dann unter Umständen sogar einen Prozess verlieren könnten, beziehungsweise selbst wenn sie nicht verlieren, sind die Verfahren ja scheiße teuer. Das wollen die sich einfach nicht leisten und deswegen gehen sie aus dem US-App-Store raus, ziehen ihre Anwendungen da ab und die jetzt dann da das Problem effektiv mit haben dürften, das sind die US-Amerikaner, die dann halt Anwendungen nicht mehr bekommen können, die der Rest der Welt bekommen kann. Wozu ich irgendwie nicht so traurig drüber bin, dass es Anwendungen gibt, die US-Amerikaner nicht haben können. Die kriegen ja so ungefähr alles andere, inklusive sowas wie Spotify. Was ja hier nicht geht, weil hier die Content-Mafia-Pfeifen-Vereine zu laut brüllen. Ja, wegen zu starkem Urheberrecht, hatten wir schon mal. Ja, und mal gucken, ob das dann irgendwie auch mal bei zum Beispiel dem Gesetzgeber in den USA ankommt, dass irgendwie das Patentsystem einfach mal completely broken ist. Na, also in den USA kann man sich vor Patenttrollen nur damit retten, dass man selber einen riesigen Patenttroll spielt, indem man sich nämlich einen Patentpool zulegt, der so gigantisch ist, dass wenn ein Unternehmen gegen einen klagt, man da mindestens ein Patent findet in seinem riesigen Pool, was diese andere Firma verletzt und man dann mit einer Gegenklage drohen kann, um sich dann außergerichtlich irgendwie zu einigen. So, dann gab es drei Phone-Gerüchte hier bei Genius Report. Und zwar wollen die neue Informationen from an incredibly solid source of ours, also von einer, ach, so großartig soliden Quelle bekommen haben. Und die Quelle, die sagt dann, Apple würde tatsächlich ein Prepaid Lower Cost iPhone, also ein Prepaid iPhone, ein iPhone, was man kaufen kann, ohne gleich einen Vertrag haben zu müssen, auf den Markt bringen. Ja gut, vertragsfreie Telefone gibt es dann, aber mit der Vorbezahlung. Das für nicht mehr als 350 US-Dollar ohne Vertrag in den Handel käme. Und das könnte durchaus sein, dass das dann das 3GS-iPhone sein könnte, meinen die. Und sie hätten ja gemeldet, dass sie in der Lage gewesen wären, unabhängig zu bestätigen, dass das iPhone 5 ein radikales neues Design hätte. Aber diese Quelle, die ist nicht ganz so sicher, dass das das nächste iPhone wäre. Sei es jetzt iPhone 4S oder 5, es würde rauskommen oder mindestens angekündigt werden am Ende des Sommers, später August, irgendwie so in dem Dreh. Und die Quelle theoretisiert dann auch noch, dass vielleicht doch irgendwelche Third-Party-Cases, irgendwelche Hüllen gesehen hätte, wenn da mal irgendwie ein Redesign kommen würde. Ja, also ich meine, die Case-Front ist erstaunlich still, von daher durchaus möglich, dass es da noch kein Redesign gibt, also mal ganz davon abgesehen, dass ich an das Redesign deswegen nicht glaube, weil iPhone 4 mit dem Design gerade mal ein Jahr auf dem Markt ist. Und also zumindest zwischen erster und zweiter Generation, also Classic und 3G-iPhone, haben sie, glaube ich, auch nur wenig am Design geändert. Bestenfalls irgendwie die Ausmaße, die genauen Längenmaße. Aber ja. Und also ist Gerüchte kücht, dass also ein Prepaid-Telefon auf den Markt kommen könnte, was nicht mehr als 350 US-Dollar, also umgerechnet ungefähr 2,50 Euro kosten könnte. Und ja, warten wir es mal ab. So, am Dienstag gab es dann das Mittwochsgerücht. According to people with proven track records who could be in a position to know the new product launches are set to occur later this week. Specifically, one person said the products would be released on Wednesday, 8:30 a.m. Eastern. Also am Mittwoch sollte dann laut irgendeiner Quelle von Dienstag die neuen Produkte wie MacBook Airs wurden ja erwartet und ein Betriebssystem mit einer Mähne rauskommen. Habe ich ja eigentlich auch nur deswegen drin gelassen, weil, kann man ja mal machen. So, dann habe ich mir nochmal Updates notiert, die ich noch gar nicht gebührend gewürdigt habe. Als wir da erstmal hätten Tweetbot 1.4, in Klammern 1.4.1, wegen, weil da haben sie irgendwas bei 1.4.0 kaputt gemacht, was nicht hätte sein sollen, kann jetzt testweise Push-Notifications. Wenn man es denn geschafft hat, im Beta-Programm immer, wenn sie mal wieder welche rausgelassen haben, dann gerade rechtzeitig in den Einstellungen mal Push anzuschalten. Ist mir gelungen auf dem iPhone 4. Und von daher kriege ich da auch von Tweetbot Push-Notifications. Ist nicht schlecht. Und dann ist am Dienstag endlich Google Plus mit einer eigenen Update gelandet. Mit einer eigenen App gelandet. Inklusive irgendwie dem schnellsten Update überhaupt. Nämlich eine Stunde 40, nachdem die App gelandet ist, gab es bereits ein Update. Weil die App, die Version, die da gelandet ist, soll wohl irgendwie eine Testversion gewesen sein und die soll arg instabil gewesen sein. Also was ich bestätigen kann, ist, sie konnte keine Fotos machen. Weil wenn man versucht hat, Fotos zu machen, fumpf war sie weg. Auf dem iPhone 4. Was ich dann noch besonders putzig finde, dass es jetzt Leute gibt, die sich lautstark beschweren, dass die Google Plus Anwendung auf dem iPhone nicht auf ihrem Beta, nicht drüber reden, NDA, iPhone OS mit der Version 5 funktioniert. Ja, hallo? Beta, nicht drüber reden. NDA? Irgendjemand? Ja, und ich habe ja ein Beta-Betriebssystem, auf dem funktioniert gar nicht alles an Software. Ja, es ist ein Beta-Betriebssystem. Sagt dir das Wort Beta irgendetwas? Wie zum Beispiel, ist noch nicht fertig? Niemand wird jetzt schon eine Anwendung rausbringen, bei der gesteigerten Wert darauf legt, dass es auf dem Betriebssystem voll funktioniert oder überhaupt funktioniert. Weil das ist eine Beta-Version. Wenn man da jetzt eine Anwendung drauf anpasst, kann einem durchaus passieren, dass man in ein paar Monaten nochmal ran muss und nochmal anpassen muss, weil sich wieder was ändert. Ne? Zwischen Beta 1 und 2 haben sie ja sogar so weit intern grundlegend geändert, dass selbst die Kommunikation mit iTunes nicht mehr funktioniert hätte. Nicht kompatible Änderungen, also Beta. Ne? Aber hey, dann gab es am Dienstagabend die Quartalszahlen. Als wir da hätten 3,95 Millionen Macs, was 14% im Vergleich zum Letztjahresquartal Steigerung sind, 20,34 Millionen iPhones, das ist eine 142% Erhöhung. 142% Erhöhung. iPods sind 7,54 Millionen, das sind 20% mehr. iPads 9,25 Millionen, das sind 183% mehr. Interessante Details, schreibt FSCK Leo, iPhone und iPad lagen deutlich über den Erwartungen und liefern nun mehr als 2/3 des gesamten Unternehmensumsatzes. Das iPad allein sorgt inzwischen für mehr Umsatz als der Mac. In der Konferenzschaltung mit Analysten wurde außerdem angekündigt, dass Mac OS 10.7 Lion morgen Mittwoch, den 20. Juli, erscheint. Ach. So, damit war das dann offiziell und man konnte sich dann wieder hinlegen und weiter schlafen. Also Apple hat ein großartiges Quartal hingelegt. So, warum dann jetzt irgendwo Gerüchte laut wurden, dass man doch mal drüber nachdenken müsse, Steve Jobs zu ersetzen, leuchtet mir zumindest nicht akut ein, weil also er ist offiziell ja immer noch in seinem Medical Leave of Absence, was ihn nicht daran hindert, auf diversen Keynote-Veranstaltungen mit Anwesenheit zu glänzen. Aber offiziell ist er krank, krankgeschrieben, ist gar nicht anwesend und dem Unternehmen geht's großartig. Also gibt's eigentlich überhaupt gar keinen triftigen Grund, jetzt irgendetwas zu tun, weil dem Unternehmen geht es großartig. So, dann gab es am Mittwoch völlig überraschend Löw Air, OS X Lion, also OS 10.7, neue Air MacBooks und Mac Mini sind Mittwochmittag rausgekommen, dafür sind die Plastik MacBook gestorben, Ende einer Ära, nein, auch diese Ära meinte ich nicht. Und weil Apple initially touted OS X Lion as being a Mac App Store exclusive, also es gibt... Irgendwann im August haben sie angekündigt, wird es den Löwen auch auf USB-Stick zu gigantischem Preis von 60 US-Dollar geben. Für den Fall, dass man nicht genug Internet irgendwo hat. Oder so ein verkrüppeltes Bandbreite, wenn du mehr als 1 Gigabyte runtergeladen hast, dann bremsen wir dich auf 14.4. Ja, ich habe mir den Löwen dann auch am Mittwochabend schon mal gleich auf dem MacBook Pro, dem zweiten, was ich da noch rumliegen habe, installiert, frei nach dem Motto, ich will erstmal irgendeinen Rechner opfern, für den Fall, dass sowas wie Podcast-Produktion nicht mehr funktioniert, hätte ich es gerne auf einer Kiste, die nicht die Podcast-Produktion übernehmen muss. Und habe festgestellt, ja, also so mein Schnelltest, es hat alles funktioniert. Das längste, was da war, war erstmal der Download, weil da hat er so irgendwie so bummelig eine Dreiviertelstunde sich mit befasst. Immerhin war das CDN da schon gut ausgelastet, also ich konnte mit Leitungsgeschwindigkeit im Wesentlichen runterladen. Und dann Installation hat auf dem Pro offiziell 33 Minuten, real waren es eher irgendwo so im Dunstkreis Stunde gedauert. Und ein Stückchen später hatte ich dann den Chat so, wo ist eigentlich der Updater hin? Den hat er beim Updaten irgendwie lustig wieder weggeräumt. Dann gab es noch die eklige Ekligkeit. Stückchen vorher hatte ich extra nochmal im Software-Update nachgeguckt, gibt es jetzt noch irgendwelche Software-Updates, die ich vorher installieren sollte, weil da gab es irgendwas für den Migrationsassistenten und da kam auch ein iTunes 10.4 mit, habe ich das installiert. So, nach dem Update wollte ich iTunes starten, sagt er zu mir, nee, die Datenbank da, die ist von der neueren iTunes-Version gemacht, da musste ich dann nochmal den Software-Updater iTunes 10.4 holen lassen. Motorflugzeug. Nachdem ich den in Teil 2 aber nicht bestätigen kann, weiß ich nicht, ob ich jetzt offiziell in jeder Teilfolge ein Motorflugzeug-Hubschrauber drin habe. Aber das ist ganz definitiv eins. Wo immer es ist. Ich würde ja eigentlich erwarten, dass ich sehen können müsste. Nun ja. Es ist ein Motorflugzeug da hinten. Ja. Ja, und da hatte ich dann also den Unscherz, dass iTunes sich weigerte zu starten, was aber zu meinem Schnelltest dazugehört, weil ich die ID3-Text von den Podcast-Dateien in iTunes bearbeite. Und die Lösung bestand darin, Software-Update nochmal loszuschicken, gucken zu lassen und siehe da, der hat dann auch nochmal 10.4 neu runtergeladen, installiert, tada, lief. Und dann habe ich das MacBook Air ein Stückchen später nochmal die 4 GB, ja 3,7 Quietsch, runterladen lassen, nochmal in die Installation geschickt. Und da ging es putzigerweise irgendwie ein ganzes Stückchen schneller. Hatte ich vorher auch schon drauf gehofft, dass die SSD sich da tatsächlich positiv auswirken würde. Da dann auch das Software-Update das Spiel gespielt, ja, ist dann allerdings irgendwie bei irgendwas Megabyte stehen geblieben und hat irgendwie nicht mehr mit dem Netz geredet. Da habe ich ihn brutal umgebracht, das fand er dann nicht mehr lustig. Danach wollte er nicht mehr starten. Na gut, jeder Reboot tut gut, dann ging es mir auch wieder besser. So, jetzt gibt es zu Hause nur noch einen Rechner, der mit dem kaputten Trackpad, der noch keinen Löwen hat, der, keine Ahnung, wenn mir nachher langweilig ist, mache ich dem das Update dann noch drauf. Wenn mir nicht langweilig genug ist, dann nicht. So, außerdem gibt es dann ein neues Feature Internet Recovery, was auf den am Mittwoch rausgekommenen Sturmböen. Ach, wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Internet Recovery, was auf den neu rausgekommenen Geräten verfügbar ist. Gerüchten zufolge soll das sogar funktionieren, ohne dass man irgendwie eine Festplatte mit irgendwelchen Daten drauf braucht. Also man kann da eine neue Festplatte reinhauen und dann können die über das Internet sich den Löwen runterladen. Wir haben also irgendwie einen App Store Client in der Firmware. Ja, so, das gab's am Mittwoch. Und das waren dann auch die Apple-Nachrichten. Dann kommen wir bei den Space-Nachrichten an. Als erstes gab es mal am Samstag einen Obama-Anruf. Höhepunkt auf der Abschiedsreise der Raumfähre Atlantis. US-Präsident Barack Obama hat sich höchstpersönlich aus dem Weißen Haus im All gemeldet. In dem Telefonat mit der versammelten 10-köpfigen Mannschaft an Bord der Internationalen Raumstation ISS zeigte sich Obama stolz auf die Atlantis-Crew und tröstete zugleich, das Ende der Shuttle-Ära bedeute ja keineswegs das Aus für die bemannte Raumfahrt der USA. Im Gegenteil, jetzt steuere die NASA neue Ziele an, Missionen über die Erde hinaus und schließlich bis zum Mars, sagte Obama. Also nach meinem naiven Verständnis hat die USA mit dem Ende der Shuttles überhaupt gar keine bemannten Fluggelegenheiten in irgendeiner Form. Alles, was sie haben, müssen sie sich irgendwo einkaufen. Jetzt weiß ich nie, ob das mit dem Ende der Apollo-Ära so ähnlich war. Da gab es ja auch irgendwie, wie war das, 72 den letzten Apollo-Flug und 81 den ersten Shuttle-Flug. Also 9 Jahre, in denen überhaupt nichts geflogen ist. Aber also lustig ist das jedenfalls nicht. Dann gab es noch eine GPC-4-Suche. Weil das hatte ich ja letzte Woche gerade frisch im Podcast, dass der General Purpose Computer Nummer 4 irgendwie putzig umgekippt war. Was gar nicht nett ist von dem. Und da haben dann Teams on the ground are working through possible root causes into the temporary failure of one of Atlantis' general purpose computers. Und die Vermutung ist, dass es ein Sonnensturm gewesen sein könnte, der da einfach irgendwelche Bits hat umfallen lassen, was dann den Computer dazu gebracht hat, zu sagen, irgendwas ist hier nicht mehr hübsch. Ich fühle mich unwohl. Ich melde jetzt mal, dass es mir nicht gut geht. Bläh. So, ja, es gab dann auch keine weiteren Probleme mit den GPCs mehr, von daher, ja, kann durchaus sein, dass es einfach Strahlung war. Dann STS 135, Missionsupdates. Freitag, Samstag, Sonntag war große Räumerei von MPLM, Leonardo ist ja PMM, von MPLM Raffaello in die ISS und von der ISS in Raffaello, plus vom Shuttle mit Deck in die ISS und umgekehrt. Am Montag war dann MPLM schließen und zurück ins Shuttle-Räumen angesagt, danach Verabschiedung und Hatch-Closure. Also am Montag haben sie dann den MPLM fertig vollgeräumt. Alles, was rein sollte, war drin, alles, was raus sollte, war draußen. Dann haben sie das Ding zugemacht und wieder in die Shuttle-Payload-Bay rübergeräumt. Zzt, bing, ready to transport. Dann war am Dienstag letztes Mal das Undocking 8.28 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, dann Fly-Around. Wobei das Fly-Around dieses Mal ein bisschen was Besonderes war. Die ISS hat sich nämlich mal wieder in Schale geschmissen. Hat sich nämlich ein bisschen gedreht, damit man auch ein bisschen mehr sehen kann als sonst. Danach gab es dann die finale Final Inspection, noch am Dienstag. Mittwoch waren dann irgendwie nur Landevorbereitungen. Also sie haben irgendwie sämtliche Elektronik, Düsen, was weiß ich nicht, von Atlantis ausgecheckt, war alles okay. Donnerstag, 11.56 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit, war dann die Landung und damit endet die Shuttle-Ära und eben der bemannte US-Raumflug. Ende einer Ära. Ja, ist mir auch irgendwie immer noch schwer gefallen, das so richtig zu realisieren, bis ich dann gestern die Landevideos zusammen mit den rührenden Verabschiedungen zusammengeschnitten habe. Was ich übrigens letzte Woche gar nicht erwähnt hatte, das gab es aber auch nicht zu hören, das gab es nur zu gucken, nämlich kurz vorm Start, da gibt es ja die White Room Crew, also die Leute, die eben die Astronauten ins Shuttle reingeräumt haben und denen dabei geholfen haben, die haben sich auch ganz offiziell vom Shuttle-Programm verabschiedet. Indem sie nämlich da vor der einen vorhandenen Kamera sich einzeln hingestellt haben, jeder ein Schildchen in der Hand hatten und das dann mal in die Kamera gezeigt haben. Und da haben sie sich also sehr rührend verabschiedet, weil denen war ja eh schon klar, das ist ihre letzte Mission, da kommt nichts mehr. Das Einzige, was da noch hätte passieren können, dass irgendwie der Start nochmal hätte abgebrochen werden müssen und sie die Astronauten wieder rausräumen hätten müssen. Dann hätten sie nochmal Dienst gehabt. Ist aber ja nicht passiert. Ja, also gestern 11.57 Uhr und ein paar gequetschte Sekunden, also sagen wir mal 11.58 Uhr, um großzügig zu sein, hat das Space Shuttle Programm offiziell geendet und damit eben auch das bemannte US-Raumfahrtprogramm. Jetzt gibt es kein US-Raumfahrtprogramm mehr, was den Namen verdient hätte. Alles, was es gibt, ist, ja, wir haben da ein paar Leute, die können wir mit russischen Sojus-Kapseln nach oben schaffen. Schnief. So, genau, Flyaround hatte ich hier noch mehr speziell rausgeholt. The International Space Station is rotating to set a first of its kind final flyaround by the Space Shuttle. Weil nämlich die Station sich um 90 Grad seitlich gedreht hat, sodass Atlantis eben nicht so von der Achse, wo sie auch dran saß, sondern mal schräg von der Seite fotografieren kann. Die Bilder, die sollen so ähnlich gewesen sein wie das, was die eine Soyuz-Besatzung mit dem letzten Shuttle hinbekommen hat. Was ja dann auch one of a kind Bilder waren. Übrigens haben sie sich dann auch nicht mehr darum bemüht, bei STS 135 noch irgendwie mit einer Soyuz rumzufliegen und Fotos zu machen. Es war ja von Anfang an irgendwie einigermaßen klar, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist, weil sie die Leute alle zum Umräumen brauchen. Alles, was sie kriegen können. Und ja, nachdem sie jetzt ja einen Flug hatten, also es gibt genau ein einziges Set von Bildern und Videos, wo mal ein Shuttle an der ISS angedockt ist und man das Shuttle und die ISS von außen begutachten kann. So, da hat sich also die ISS nochmal in Schale geschmissen. Dann habe ich mir am Dienstag, ist mir das in die Finger gefallen, STS 135 Ascent Imagery Highlights. Habe ich, glaube ich, irgendwie im Podcast nie wirklich erwähnt. Aber seit STS 129 hatte David Melendres und irgendwie eine ganze Truppe von Leuten, die irgendwie das Material rankarren müssen, die haben Videos gemacht vom Start jeweils. Und zwar Videos, wo Bilder drinne vorkommen oder Videos drinne vorkommen, von denen ich nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Also unter anderem ist er rumgelaufen und hat irgendwie vom Eisteam Bilder eingesammelt. Also die Leute, die gucken, ob irgendwo Eis am externen Tank rumliegt, was ja nicht soll, weil wenn der sich löst beim Start und dann gegen das Shuttle gegenditscht, könnte der Hitzeschutzkacheln kaputt ditschen. Das will man nicht, weil sonst da so ganz offensichtlich unangenehme Effekte passieren könnten. Und was es auch gibt, Kameras an Orten, von denen ich nicht mal wusste, dass es da überhaupt Orte gibt, wie zum Beispiel hinten Tail Service Mast. Da ist drinnen eine Kamera, da ist oder wie heißt das Ding, wo da oben der Tank angebunden ist? Da sind auch Kameras, da sind überall Kameras. Völlig faszinierend. Da kann man, wenn man die richtig zusammenschneidet, da noch richtig coole Musik drunter legt, richtig geile Videos hinkriegen. Und das gab es halt auch, habe ich am 19., das müsste Dienstag gewesen sein, auch im Blog verlinkt, das YouTube-Video, weil ich mich zwischendurch gefragt hatte, so Moment, nach meinem naiven Stand müssten eigentlich, nachdem die SRBs eingesammelt wurden und die zugehörigen Videos von den SRB-Kameras veröffentlicht wurden, müssten eigentlich alle Videos zusammen sein. Und siehe da, das war es dann auch. Ich hatte dann noch auf Space Multimedia geguckt, so wo bleibt denn eigentlich Ascent Imagery Highlights? Die sind doch sonst eigentlich immer irgendwie noch während die Mission lief hier aufgeschlagen. Und dann hatte ich einfach mal Google angeworfen und gesucht und siehe da, gab es bei YouTube. Bevor sie offiziell auf NASA TV liefen, hatte jemand ein NASA Reel sie nämlich schon eingestellt. Das war ganz nett. One last time. Und das war auch wirklich eine Verabschiedung. So, genau. Das war das Ende der Ära. Damit endet dann auch, sofern mir nicht noch irgendwie gute Meldungen in die Finger fallen, die Space Coverage im Podcast. Weil schlicht und ergreifend es kein Space-Programm mehr gibt, über das man noch ernsthaft berichten könnte. Aber gut, wenn irgendwie bei ISS noch was Spannendes ist, dann nehme ich das natürlich mit rein. So, am Samstag habe ich mir dann noch die G-Plus-Aufregung reingeschrieben, weil am Wochenende gab es nämlich großes Buhai, weil Google irgendwie Profile deaktiviert hatte, die keine Vor- und Nachnamen enthielten. Und so halboffiziell haben sie dann gemeldet, dass sie da zwar irgendwie zwei Einträge verlangen würden, deren Korrektheit aber gar nicht prüfen könnten. So irgendwie, ja, und ihr müsst ja Realnamen angeben. Und da gab es dann irgendwie besonders spannend, dass irgendwelche Post-Privacy-Spacken, die damit argumentieren, dass ja sowieso alle Daten im Internet seien, dann plötzlich irgendwie rumtönen, dass sie aber nicht bereit seien, ihren Namen anzugeben. Also aufgefallen ist der Herr Seemann, MS Pro, der sich jetzt irgendwie offiziell MS Pro Leerzeichen Dings nennt. Was mir dann irgendwie einfällt, wer nichts zu verbergen hat, ne? Also auf der einen Seite irgendwie Post-Privacy zu argumentieren und auf der anderen Seite sich dann zu weigern, da seinen Namen einzutragen, wundert mich ein bisschen. Aber hey, ja, was dann auch irgendwo rumschwirrte, so von wegen, ja, also die Profile, auf die wird Google nicht von alleine aufmerksam. Da müssen irgendwie Leute die Profile gemeldet haben, so von wegen, hier, das ist aber irgendwas ist nicht hübsch. Das ist kein echter Name, bevor Google die sperrt. Weil die laufen da nicht automatisch rum und gucken, könnte das der Name von dem Menschen sein? Nein, dann sperren wir das. Ja, also das war jetzt irgendwie so große Aufregung letztes Wochenende und ist, glaube ich, auch immer noch. Dann verspätet sich The Mile. Schreibt Heise, nachdem das Demail-Gesetz im Mai mit der Unterschrift des Bundespräsidenten die letzte Hürde passierte, gingen die Projektverantwortlichen im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI davon aus, dass zum Ende des Sommers die ersten DE-Mails in den Postfächern der Kunden landen können. Wie das BSI nun gegenüber der Wirtschaftswoche bestätigte, verzögert sich der Start jedoch bis Ende 2011. Grund für die Verzögerung ist der außerordentlich langwierige Zertifizierungsprozess, den die Demail-Provider durchlaufen müssen. Dabei muss das BSI zunächst Sicherheitsdienstleister und Auditoren zertifizieren, die wiederum die einzelnen Demail-Anbieter begutachten und prüfen. Und außerdem darf man ja nicht vergessen, dass die Abhörschnittstelle, die da garantiert eingebaut ist, ja auch nicht in irgendwelchen offiziellen Dokumenten auftauchen sollte. Na, weil bei Demail gibt es keine Verschlüsselung und damit ist davon auszugehen, dass auch eine Abhörschnittstelle definitiv mit vorgesehen sein wird. Aber hey. So, und weil die Zertifizierung so kompliziert ist, dauert das alles noch. So, Neues von der Mafia. Google. In Belgien gab es da nämlich großes Buhai, weil belgische Zeitungen oder Zeitungsverbände dagegen geklagt hatten, dass Google News Snippets aus den beteiligten Zeitungen veröffentlicht. Und da sind sie vor Gericht gezogen und haben es auch geschafft, höchstrichterlich sich ein Urteil zu erwirken, was Google verboten hat, zumindest die klagenden Zeitungen in ihrer Google News Seite mit aufzunehmen. Was Google daraufhin gemacht hat, die Zeitungen nicht nur aus Google News, sondern aus dem gesamten Suchindex rauszukicken. So als hätten die gesagt, okay, hier Robots.txt sagt, wir dürfen da überhaupt nicht hin. Was ganz nebenbei die Zeitung auch selber hätten erreichen können. Dann ist irgendwie den Zeitungsverantwortlichen aufgefallen, dass sie jetzt ja praktisch überhaupt gar keine Besucher mehr haben und dass das irgendwie schlecht ist. Da sind sie dann angekommen, haben rumgebettelt, hey, bitte, 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 Google, schaltet uns doch wieder in den Index. Bitte, 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 hat Google gesagt, ey, also so wie wir das Urteil hier lesen, dürfen wir das gar nicht. Wir schalten euch gerne in den Index, wenn ihr uns schriftlich, in rechtlich verbindlich zugesteht, dass ihr uns nicht verklagt. Das haben sie dann am Dienstag gemacht und deswegen war dann am Dienstag der Spaß leider schon wieder zu Ende. Aber das hat mich nicht dran gehindert, trotzdem am Samstag hier Fehlvermeldung mitzunehmen. Und jetzt heulen die Verleger herum, dass ihre Artikel nicht mehr bei Google zu finden sind. Google hat sie nämlich nicht nur bei Google News rausgenommen, sondern auch aus dem allgemeinen Suchindex. Sie sagen, das haben so im Gerichtsurteil drin gestanden. Ja, na, also hier mit einer großen Schusswaffe auf den eigenen Fuß zielen und abdrücken, könnte dazu führen, dass es ein Stückchen später sehr wehtun könnte. Ist den belgischen Zeitungen dann aufgefallen worden. Dann hat Deutschland sich offiziell gegen ein System zur abgestuften Erwiderung auf Urheberrechtsverletzungen, Digitalmord, Three Strikes ausgesprochen. Lehnt alle Regelungen ab, die auf die Einführung von Internetsperren abzielen, heißt es in einer Eingabe aus Berlin zur Konsultation der EU-Kommission über die Richtlinie zur zivilrechtlichen Durchsetzung der Rechte an geistiger Umnachtung, geistigem Eigentum, IP-RET. Also offiziell ist die Bundesregierung gegen Three Strikes Scheiße und gegen Zensur Scheiße. Kann man da jetzt so reinlesen. Finde ich nicht uninteressant, allerdings nachdem wir jetzt hier gerade gleich die halbe Stunde voll haben und ich schließlich in einer halben Stunde mit den Aufnahmen fertig sein sollte, sonst werde ich nass, erwähne ich das hier einfach nur. 11.45 Uhr haben wir. Dann gibt es Raubausgaben, habe ich bei Fehlverkunden. Ups, wie peinlich. Raubkopierer gehen weit häufiger als normallos ins Kino. Und sie geben auch überdurchschnittlich viel Geld an der Kinokasse aus. Geht aus einer Studie im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung hervor. Die arbeiten für die Medienkonzerne. Das passte natürlich irgendwie nicht so recht zur Linie der Medienkonzerne, dass die Raubkopierer ihnen das Geschäft kaputt machen. Also haben sie die Studie im Giftschrank verschwinden lassen. Ja, dann hat das Europäische Parlament ein Gutachten in Auftrag gegeben, aus dem jetzt dann rauskam, dass ACTA, also das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, das streng geheim verhandelte und bis zum Schluss immer noch nur im Giftschrank rumliegende Vertragswerke, wo laut EU angeblich überhaupt gar keine Änderungen nötig würden an europäischen Rechten, meint allerdings das Gutachten, also wenn das Ding so kommt, dann geht er gar nicht. Das widerspricht diversen Rechten, die wir hier haben. Das muss geändert werden. Ups. Und auch hier gilt, ich würde es ja ausführlich referieren, aber ich habe hier noch was vor. So, dann gab es am Montag ein Rewe-Loch. Da hatte irgendwie der Handelskonzern Rewe ein Datenloch, wo ihnen Daten abhandengekommen sind. Irgendwelche bösen Datenräuber haben ihnen die Daten geraubt, deswegen haben sie die nicht mehr. Ja, eh. Einen Hack gab es, nämlich ein Zolldauerloch. Hatte ich letzte Woche nämlich hier im Bundespolizei-Zollkriminalamt wurden ja gehackt. Inklusive irgendwie GPS-Sonden mit Telefonnummern und die GPS-Sonden waren immer noch erreichbar. Oder zumindest hat unter den Telefonnummern irgendwas, was nicht ein Mensch war, geantwortet. Stellt sich raus, ja, nach Medienberichten hat das einen größeren Umfang als bisher bekannt. Unbekannte hätten monatelang ermittlungsbezogene Daten der Behörden ausgesperrt, schrieben mehrere Zeitungen über Berufung auf interne Unterlagen. Der Hackerangriff war vor gut einer Woche bekannt geworden, als die illegal kopierten Informationen im Internet auftauchten. Die Bundespolizei hat inzwischen Strafanzeige gestellt. Dann am Montag gab es die Meldung, sie haben dann jemanden festgenommen, nämlich einen 23-Jähriger, der, irgendwo taucht auch noch die 42 auf, viel vermeint, das riecht nach einem Fnord. Ein 23 Jahre alter Deutscher, der wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten, der Datenveränderung und der Computersabotage festgenommen worden ist. Ach übrigens, wie die bösen Hacker eingedrungen sind, ist relativ einfach. Ganz offiziell hat nämlich das Zollkriminalamt zugegeben, ja, sie hatten da irgendwie eine Produktionsmaschine, auf der ist dann XAMPP gelaufen. XAMPP ist bekannt und berühmt als hier fertig kannst aus dem Internet runterladen. Da sind irgendwie ein Betriebssystem drunter, ein Apache drauf, ein MySQL, Perl und PHP kommen dann auch noch mit bei. Und die sind so miteinander verknotet, dass die sich überhaupt nicht gegenseitig irgendwo irgendwas dran hindern. Oder anders ausgedrückt, Security ist da genau nicht vorhanden. So ein System setzt man gemäß README niemals, Klammer auf, Ausrufezeichen, 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 Klammer zu, auf Maschinen ein, die irgendwie sicherheitsrelevant sind. Nie, 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 nie. Und in Produktion setzt man sowas auch nur ein, wenn man weiß, was man tut. Offensichtlich hat da jemand nicht nur nicht gewusst, was man tut, sondern ist dann auf eine Maschine eingesetzt, die sicherheitsrelevant war und ups. Ja, also da ist meiner Meinung nach eigentlich hätte der 23-Jährige, also gut, wenn er nicht so blöd gewesen wäre, die Informationen ins Netz zu stellen, hätte der noch belobigt werden müssen. Ja, du hast bewiesen, dass unsere, die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten einfach zu blöd sind, überhaupt eine IT zu betreiben. Sollte man denen wegnehmen. So, hat er auch noch gestanden. Ich suche noch die 42. Irgendwo war hier noch eine 42. Ah da, 42 Trojaner hätte er auf Behördenrechnern platziert. Ja, ein 23-Jähriger, 42 Trojaner. Mhm. Ja, Herr Fnord heißt er. Fnord. Es riecht zu fnordig, ich weiß auch nicht. So, gestern gab es da noch ein Fermi-Teilchen, nämlich ist irgendwie gerade große Präsentationssaison. Fermilab hat jetzt präsentiert, sie haben in irgendwelchen Kollisionsexperimenten haben sie gemessen, es gibt da irgendwie eine Ecke, da gibt es ein neues Teilchen. Und zwar ein Xi-Sub-B-Baryon. Fragt mich nicht. Das widerspricht auch keiner der geltenden Theorien. Die viel spannendere Frage, die im Moment auch noch nicht beantwortet ist, ob entweder irgendwo jetzt schon final mal der Onkel Higgs ausgeschlossen werden konnte. Nein, bisher meines Wissens nicht. Oder ob es irgendwo schon Messungen gibt, die darauf hindeuten, dass ein Onkel Higgs da irgendwo rumliegen könnte. Ist mir noch nichts begegnet, weil das ist ja eigentlich die viel spannendere Frage, als ob da noch irgendwelche mit dem Standardmodell sauber zusammenpassenden Teilchen aufgetaucht sind. Irgendwelche mit dem Standardmodell zusammenpassenden Teilchen passen mit dem Standardmodell zusammen, sind äußerst langweilig. Viel spannender ist die Frage, ob irgendwo ein Onkel Higgs auftaucht. Den brauchen wir schließlich, damit das Standardmodell nicht irgendwann in sich zusammenbröselt. Aber hey. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Da gibt es von Shore Patrol, dann Karen, 6 Minuten 53 lang vorm Hohen West steht Samstag. 17.14 Uhr H2-Zeit Offenbar Set-Starter, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da ist nämlich der Anfang noch mit drin. Gefolgt von einem Tribut ans Shuttle. 15 Minuten 19 habe ich da gestern zusammengeschnitten, STS 135 Landing Coverage. Ein Teil davon habe ich ja im Intro schon gehabt. Aber also allerspätestens ganz am Ende, wenn ihr da nicht mindestens eine Träne im Knopfloch habt, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich noch tun kann. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Wünsche euch viel Spaß mit der Musik und, naja, zugegeben, spaßig ist es nicht, mit dem letzten Shuttle, was da gelandet ist. Nein, von mir wird es dann auf absehbare Zeit erstmal keine große Space-Coverage mehr geben, weil es gibt keine Space-Aktionen, die da noch laufen würden. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Musik und der letzten Shuttle-Landung. Und bis, Feedback. Feedback könnt ihr mir noch zukommen lassen, indem ihr mir eine Mail schreibt, compulog@googlemail.com, mich bei Google Plus schräg von der Seite anhaut oder bei Twitter @compot oder im compublog.de, Compot 274, Teil 3 ist das hier, einen Kommentar hinterlasst. Warum müssen die mit einer Lautstärke reden? Die sind zu dritt. Nicht zu zehnt. So, und genau, dann drohe ich damit, dass ich eventuell möglicherweise unter Umständen vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Wünsche euch viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Meine Damen und meine Herren. Danke. Der Bahnname ist Short Patrol, hier kann man auch shoppen. Sjor ist Freiheit. Danke.
This one we call Dunkaran. Back home, we're building a huge project called Dunkaran, a medieval fortified village. It's an educational facility for our children. You're more than welcome to come and visit. If you want to know a little bit more about the project and what we're about, there's some information at the stall. Thank you.
GPC on the antennas?
Go for command.
C1, manual antenna, lower.
We'll still take the lower left forward manual antenna flight.
Okay.
Select lower left forward.
Okay. We're on forward here, Tom.
5 minutes till we need the GPC on the antenna.
We got it.
All the way to the end, right when he's pointing.
1-4, here comes APU number 3.
Okay, Max, you ready?
We're watching, Chucky.
Max, APU 3 is up and running, looks good in low press.
Very good.
Okay, folks, let's get over to the 3-18 for the Gilbert Burn 2 engine.
Now 4 minutes away from the view.
See, like we said in the sim, time to make our mamas proud. Flight prep. Prep.
We see you got helium config. The crew's on the cart.
Copy.
Atlantis for 45 seconds, and then we'll need GPC on the antennas.
Prep. Flight prep. Two engines are in press. Good config for the burn.
All right, Capcom. Good config for the deorbit burn.
Atlantis, good config for the deorbit burn.
Good config for the burn, Houston, thanks.
Burn's enabled.
Copy.
So proper burning, two good engines. Good control.
All right, copy.
Safe HP.
Copy, safe HP. Coming home, folks.
Flight kinds, good burn, no trim required.
All right.
Atlantis, good burn, no trim required.
All right, folks, 3-32.
Yeah, good burn, no trim required. All the engines worked beautifully up until the very end.
Outstanding.
3-32, folks. Prop any deltas to your post-burn reconfig?
Negative.
Okay.
As written.
Chunky, no deltas to your post-burn reconfig.
Copy, Butch. We'll put it in work.
Seeing guidance, you ready for 303 when we get there?
Guidance, go.
All right. Ohms, gimbal power down, GNC, any deltas?
No deltas.
All right, let's see. Secondary actuator check, not required.
Not required.
All right, and prop, when you get it, I'll take your dump time.
We'll go flight.
Prop.
We see post-burn reconfig complete, 3-32.
All right, thanks, Dean. Okay, folks, 3-34.
Atlantis, your secondary actuator check is not required on 3-35, and Chunky, we're just about to get you your forward RCS dump time.
Copy. Secondary actuator check not required, thanks.
Flight kinds, we see a good 303 attitude loaded. Go for the maneuver.
Okay, copy.
Atlantis, you are go for the maneuver. We see a good attitude.
Copy, go for the maneuver. Here we go.
Flight prep. We're looking at a four-jet dump time of 32 seconds.
32 seconds.
Copy, four-jet.
Chunky, your four-jet forward RCS dump time is 32 seconds.
Copy, Butch. 3-2, 32 seconds.
Good read back.
Play Fido with entry sim results.
Go ahead.
Yes, sir. I can verify that we are on a good trajectory to Kennedy Space Center in Florida. We have good temps, expecting 7 end cycles. And the positive H dot on the first roll reversal is now looking like about 20 foot per second. New closed loop guidance init time is 18:00:56.
See what changed that, Jenny? Since we were targeted.
I mean, orbital dispersions. I don't have anything specific I can point to.
Okay.
We did target the end
cycle. You're starting to sound like Inco with this view.
That's a good thing.
Ouch. Wow. We targeted 8 end cycles and we ended up with 7.
Okay.
Just real quick information, we mentioned earlier about the, you can expect a positive H zone in your first roll reversal. Looks like it's going to be about 20 feet per second.
Hey, that's a great heads up. Thanks, Butch.
All right, let's see. Prep, you ready for your forward dump?
See the atom entries in progress, flight.
Okay.
Forward dump in progress. 4 good thrusters.
All right, thanks, Dean.
Here comes APUs 1 and 2 on time.
We're ready and watching. Thanks, Chucky.
Here comes that semi-hide repress.
Max? What, Max? We're ready. We got three good APUs.
Excellent.
We're ready for that, Chucky. Also, hide fluid thermal conditioning is not required.
Copy. Thermal conditioning not required.
Flight GC.
Go ahead.
I'd like to go ahead and get you enabled on air to grounds.
You have a go.
Copy and work.
We're looking real good. Still recommending KSD 15 nominal aim point, nominal speed break. And we'll be touching down 2200 with 19 on the boards at 3K.
Okay. Thank you.
We are doing fantastic. How about you?
We're doing fantastic, Butch. I wish we could share everybody with everybody this really cool globe. It's just amazing outside.
Yeah, we were just talking about imagining it ourselves.
That was easy for you to say.
Flight Fido, dual source tracking shows us on energy, on ground track.
All right, nav is go.
Nav is go. We show you touching down 2,200 feet at 205 knots, and you should see 19% on the speed brake.
Okay, we copy all puts at 19% on the speed brake.
Good joy, Jeff.
All right. Thanks, GC.
Flight Fido, good filter, still on and on.
You're looking good to us, Atlantis. You're just passing the west coast of Florida.
Oh, okay. Further than I thought we were. Got a little bit of an echo.
GC.
It should be clear now.
Okay.
Atlantis, take air data.
Take air data.
Atlantis, on energy, approaching the hack. No changes to winds or weather. Nominal shoot.
No change to winds or weather. Nominal shoot.
Commander Chris Ferguson now flying Atlantis. 3.5 minutes until touchdown. Piercing the pre-dawn skies, the space shuttle announces its arrival at the launch site with its signature sound of twin sonic booms having gone subsonic for the last time.
On at the 180.
Atlantis, on at the 180.
PLT is flying.
On at the 90.
Atlantis, on at the 90.
On at the 90.
CDR is flying. Processing MLS. Copy.
Hey, field inside, Houston.
Copy, Atlantis. Field inside.
For the room, on glide slope, on center line.
Copy. Nominal approach and land. Copy, thanks.
Landing gear down and locked. Main gear touchdown. Hurley now deploying the drag chute. Ferguson rotating the nose gear down to the deck. Nose gear touchdown. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time, its voyage at an end.
Your will stop, and we'll take this opportunity to congratulate you, Atlantis, as well as the thousands of passionate individuals across this great spacefaring nation who truly empowered this incredible spacecraft, which for three decades has inspired millions around the globe. Job well done, America.
Hey, thanks, Butch. Great words. Great words. You know, the space shuttle's changed the way we view the world, and it's changed the way we view our universe. There's a lot of emotion today, but one thing's indisputable. America's not going to stop exploring. Thank you, Columbia, Challenger, Discovery, Endeavor, and our ship Atlantis. Thank you for protecting us and bringing this program to such a fitting end. God bless all of you. God bless the United States of America.
Inspiring comments, Atlantis. We'll meet you on 5-3.
Gear down and locked. Copy gear. Main gear touchdown. Copy. Nose gear touchdown.
Ground speed enabled.
Alrighty, immediate post-landing deltas. Max? Ecom?
None.
Eagle?
None for Eagle.
CGNC?
None.
Prop?
No deltas.
CACO?
Nothing.
DPS?
None.
ECO?
None.
And booster?
None.
Alright, 5-3. CN Anko, make sure you give me a heads up when we get the S-PAN on upper antennas and pointing inhibited.
Welcome. Flight Inco.
Inco.
Inhibited on a person.
All right, let's see. In Ecom, we use 60 minutes as our initial hack.
That's a good hack, and we're ready for red reconfig on 5-8.
Okay, 5-8. Copy, Capcom. 5-8, red reconfig.
Ash from Houston, we'll need you in 5-22. NH3 reconfig, let me know when you're there.
Backup to user expected flight.
Copy.
It's going to be hard, but we're going to walk off Atlantis.
We understand, Fergie. Job well done.
See, everybody's going now. Stand thing back.
We're worried. Let's see. Prop, you're happy. Everything's configured the way you like it. GNC. Max.
Prop's in a good config.
Max's in a good config.
GNC's in a good config.
Eagle.
Eagle's in a good config.
Ecom.
We're good.
DPS.
Yes.
And Inco.
We're done.
And booster.
Good config.
Okay.
Right, comrade, we are, looks like all the switches are good, and you are cleared to hand over to the ground personnel there.
All right, guys, got one more step here to do, but before we do that, hopefully I can get through this, but I don't, you know. But, so let's see, I'd like to take this opportunity to pass on a few words, and this will be the last time this team will be together. See, first and foremost, I wanted to thank you guys, my colleagues, my friends, the shuttle flight controllers of Mission Operations. It's been my extreme privilege and honor to have worked with each one of you and have been part of this outstanding team of individuals so dedicated and passionate about the work they do. Each one of you should take great pride in the accomplishments you have achieved and know that you are the main reason for the success of the space shuttle program. 30 years ago, the dream had just begun. My flight director for entry was Crimson Flight, Don Putty, with Capcom, Joe Allen. As Columbia's nose gear touched down and began rollout, Putty told his team, prepare for acceleration. Well, the shuttle hasn't failed us in that. It was a moment for the history books. Today is also a moment in the history books. Those books will talk about the amazing work of the flight control teams over the past 30 years. The work done in this room and this building will never again be duplicated. I believe that the accomplishments of the shuttle program will become the next set of shoulder of giants for the future programs to stand on. Hold your heads up high with pride as we close out the space shuttle program. You have earned it. To all, like I always say, savor the moment, soak it in, and know you are the best in the world. Your work here has made America and the world a better place. It's been an unbelievable and amazing journey. From Intrepid Flight to the entire NASA team, God bless you all and Godspeed. So with that, why don't you guys go ahead and get your MIPSR guys if you want. Bring them all in here and we'll go ahead and watch the crew walk around. And while I finish handing over the vehicle.
Heartfelt words from Entry Flight Director Tony Sakachi, signing off to the entry team for the final time as 30 years of space shuttle operations and mission control come to an end with the safe landing of Atlantis, its four astronauts now off the vehicle for the final time. This is Mission Control Houston. It has been just over an hour since Atlantis's landing at the Kennedy Space Center, and with the vehicle now having been handed over to the Kennedy Space Center for the final time, we will return to the Florida spaceport and continuing coverage of the completion of the final mission in Space Shuttle program history. For the last time in this room, this is Mission Control Houston.